Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Es ist Donnerstag, der 16. Januar 2020, 16 Uhr und gleich eine Minute. Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Unser heutiger Studiogast sagt, der Journalist Julian Assange sitzt mitten im angeblich demokratischen Europa als politischer Gefangener in Isolierhaft. Unschuldig, unter Folter, jeglicher Menschenrechte beraubt. Das Ganze im Wissen aller europäischen Regierungen. Es geht also schlicht und ergreifend um die Wiederholung der Geschichte von Hans und Sophie Scholl im 21. Jahrhundert. Wir werden den einzelnen Punkten nachgehen in dieser Sendung. Die Worte stammen von unserem heutigen Studiogast Heike Sieke. Willkommen bei Radio Free FM, Heike.
So, hallo, ja, wie gesagt, ich bin die Heike Sieke. Vielen Dank, dass ich heute die Möglichkeit habe, hier zu sprechen über Julian Assange. Vielen Dank für die Einladung. Genau, ich persönlich komme aus Roggenburg, bin gestern bei unserer letzten Mahnwache für Julian Assange 40 Jahre alt geworden. Und ich mache das jetzt aus rein privaten Gründen und freue mich, wie gesagt, da heute drüber reden zu dürfen.
Da darf man auch ganz herzlich gratulieren zum runden Geburtstag.
Dankeschön.
Und alles Gute wünschen und viel Erfolg und Gesundheit und Glück und alles, was man sich so wünscht.
Vielen
Dank. Ja, liebe Silke, erzähl mal ein bisschen, wer ist Julian Assange? Wie kommst du zu dem Thema?
Es ist so, ich kannte Julian Assange natürlich, ich kannte WikiLeaks, die meisten Menschen kennen es ja aus den Medien. Es war ja über ein Jahrzehnt jetzt eigentlich der Enthüllungsjournalismus, der großartigste, den es gab die letzten Jahre. Aber das Thema, also jetzt mich für Julian Assange einzusetzen, kam Anfang Dezember, als ich über eine Change.org-Petition zu dem Thema kam. Ich habe gelesen, wie Thilo Hahn beschrieben hat, dass im Oktober letzten Jahres Julian Assange bei seinem letzten öffentlichen Auftritt oder bei seiner Anhörung vor Gericht einen so furchtbaren Eindruck hinterlassen hat, gesundheitlich. Also der konnte seinen Namen nicht sagen bei dieser Verhandlung. Sein Freund hat erzählt, er hätte Haare verloren, er hätte gezittert, er hätte gehinkt, er konnte nur noch blinzeln, also das Licht hat ihn geblendet. Ja, dass ich so schockiert war, oder es wurde auch weiter berichtet, dass der UN-Sonderberichterstatter für Folter ihn besuchen durfte mit Ärzten, die auch alle davor gewarnt haben, dass Julian Assange im Gefängnis sterben könnte, wenn man jetzt nicht schnell reagiert. Ja, da bin ich sehr, sehr hellhörig geworden, weil ich wusste, dass er, wie gesagt, verhaftet wurde auch in der ecuadorianischen Botschaft, aber in meinem Ponyhof-Denken war so dieses, ja, er kommt jetzt vor ein europäisches Gericht, in ein europäisches Gefängnis, ist ja alles nicht so schlimm. Und dann habe ich gesehen, doch, es ist schlimm, mitten in Europa. Also ich stehe immer noch ein bisschen unter Schock, muss ich sagen. Ich wusste nicht, alle Menschen sind gut, auch nicht in Europa, aber es hat mich sehr geschockt. Also ich kannte das von Europa nicht und dann dachte ich, jetzt muss ich handeln.
Du hast dich also erst in den letzten Monaten sozusagen in das Thema eingearbeitet. Bist du quasi Einzelkämpferin oder hast du eine Organisation im Hintergrund oder bist du da irgendwo dabei?
Also hier für Ulm, ich bin mehr oder weniger Einzelkämpfer. Also ich habe jetzt schon ein, zwei Leute, die regelmäßig zu meinen Mahnwachen mitkommen aus Überzeugung. Ich hoffe, es werden immer mehr. Es gibt aber natürlich sehr, sehr viele Mitstreiter international. Also es gibt Mahnwachen überall. Es gibt da auch eine sehr schöne Internetseite, die Candles for Assange, also geschrieben wie die Kerzen, die Ziffer 4 und dann den Namen.de. Da werden diese Termine immer bekannt gegeben von den Mahnwachen. Und die gibt es inzwischen in Deutschland, in Berlin, in Düsseldorf, in Mönchengladbach, in ganz vielen Städten, Hanau, glaube ich. Die gibt es inzwischen in Zürich. Die gibt es natürlich in Australien, im Geburtsland von Assange oder überhaupt, er ist ja Australier. Die gibt es natürlich auch in Amerika, da auch für die Chelsea Manning, also für seinen bekanntesten Whistleblower im Prinzip, der über WikiLeaks veröffentlicht hat. die inzwischen, die ist ja eine Frau jetzt, die gibt es in England natürlich, aber die gibt es in Brüssel, die gibt es in Frankreich. Da liegt meine ganz große Hoffnung bei den Gelbwesten. Die haben da ja ein anderes Temperament als wir Deutschen. Ich hoffe, da passiert was. Genau, also es gibt weltweit schon Einsatz, auch natürlich von Organisationen, von Journalistenverbänden. Es gibt Einsatz von tatsächlich auch von einem Politiker, also der mexikanische Präsident, der fordert tatsächlich auch die Freiheit von Assange. Ich weiß nicht, ob es ist, weil er Trump nicht leiden kann oder ob er tatsächlich wahnsinnig hinter der Sache steht, aber ich hoffe doch. Es gibt dann auch Politiker, die nicht aktiv politisch sind, die hinter der Sache stehen, also wie der ehemalige Präsident von Brasilien, wie unser ehemaliger Außenminister Sigmar Gabriel, also der, was heißt, der steht hinter der Sache, er hat's mal erwähnt, dass da tatsächlich Folter passiert oder hat's geglaubt dem UN-Beauftragten, weil andere haben das ja, also unser Außenministerium vor allem, die schweigen darüber, die hüllen sich in Schweigen und wenn sie was sagen, dann lügen sie in der Tat. Also es war ja so, dass der UN-Sonderbeauftragte im Außenministerium war, um den Bericht zu erstatten. Dann hieß es, nein, sie wissen davon nichts. Das haben sie dann wieder revidiert. Die Presse gesagt, ja doch, also er hat ja gesagt, er war da, er hat es jetzt auch nochmal betont, also das haben sie dann auch wieder revidiert. Und in Deutschland, was sind dann auch tatsächlich die Linken, die sind da politisch aktiv geworden, die haben den Vater von Julian Assange eingeladen, eben den Nils Melzer von der UN und seine Anwältin, glaube ich, war dabei. Die haben den in den Bundestag eingeladen, aber alle anderen Parteien, inklusive der Grünen traurigerweise, haben mit Abwesenheit geglänzt, was ja ein Statement ist.
Assange kommt aus Australien, hast du schon erwähnt. Und wenn man seine Bilder verfolgt, die jüngsten Bilder, da sieht er richtig alt aus. Du hast es vorhin schon erwähnt, es geht ihm wohl nicht so gut, wenn man das sieht, was letztes Jahr an Öffentlichkeit von ihm zu sehen war. Er ist eigentlich noch gar nicht so alt, Jahrgang 1971. Wie ist denn sein Werdegang gewesen, so in ganz kurzen Worten? Was hat er gemacht, bevor wir vielleicht nachher dann detaillierter darauf eingehen? Wir haben auch ein Lied gleich mit dabei. Das Thema ist ja Free Julian Assange in die Freiheit bekommen und ein Lied dazu haben wir gleich aufliegen, aber sag vielleicht ein paar Worte zu seiner Bio.
Also wie du schon gesagt hast, er ist in Australien geboren, 1971. Seine Eltern haben sich angeblich symbolischerweise auf einer Friedensdemo für Vietnam kennengelernt, ist dort viel umgezogen, hat einen Bruder, wurde dann später, also ich weiß nicht, ob er sich selber so bezeichnet, ich habe es gelesen, fand den Ausdruck nett, ein Cyberpunk, war Programmierer, war Hacker, also er war jetzt kein Journalist im eigentlichen Sinne ursprünglich, aber immer Idealist, also er hat auch an der Uni, an der er studiert hat, hat er das Studium aufgegeben, weil die wohl in der Technischen Universität an irgendwelchen Kriegsmaschinen gearbeitet haben. Und seine Idee war dann eben, nachdem er, also im Prinzip in sein Arbeitsleben, kann man ja eigentlich schon so sagen, übergegangen ist, war seine Idee, dieses WikiLeaks zu gründen. Also er war, wie gesagt, Hacker und er dachte sich, er wollte eine Plattform schaffen, in der Menschen geschützt, sprich, also Menschen, die, sagen wir, bei Scientology sind. Scientology ist ein Beispiel, da wurde viel veröffentlicht. Oder Menschen, die politisch verfolgt sind, also die Angst haben müssen, wenn sie was publik machen, irgendein Verbrechen, werden sie hingerichtet oder sonst was, so wie er jetzt eben. Denen wollte er die Möglichkeit geben, zu veröffentlichen. So wie das, der Ken Jebsen hat das nett gesagt, oder was heißt nett gesagt, hat gesagt, Hans und Sophie Scholl hätten über WikiLeaks veröffentlicht. Also hätten die das gemacht, wäre das an die Öffentlichkeit gekommen. Assange hätte seinen Kopf dafür hingehalten und nie wäre jemand auf die Schliche von Hans und Sophie Scholl gekommen. Aber sie hätten ihre Message verbreiten können. Also das ist die Idee von ihm und er will damit eben Korruption und Verbrechen von Regierungen und von großen Firmen aufdecken. Und gleichzeitig setzt er sich dafür ein, dass die Privatsphäre von Menschen oder der Datenschutz vom Mensch hingegen sichergestellt ist. also ich vermute, er hat irgendwann mal 1984 gelesen von Orwell und wollte genau da dagegen wirken. Das ist so sein Ding. Also er hat mal in einem Interview gesagt, er hat vielleicht einen Gottkomplex, aber das, was der kleine Mann mit seinem kleinen Garten machen will, alles schön haben, das will er mit der Welt.
Okay, wir werden mal im nächsten Blog unseren Stift noch ein bisschen näher ansetzen, wo er genau gearbeitet hat und was investigativer Journalismus eigentlich ist und was ihm vorgeworfen wird, diese Dinge. Eins wollte ich vor der Musik noch wissen, du hast vorhin das Stichwort Mahnwache genannt. Was ist eine Mahnwache? Wo findet es statt? Wie oft? Und gestern war ja zuletzt eine Mahnwache.
Genau, also das sollte in dem Fall natürlich regelmäßig stattfinden. Ich hoffe bald nicht mehr, dass er dann frei kommt, aber das ist Wunschdenken. Wir hatten jetzt 3 hinter uns. Ursprünglich wollte ich es alle 2 Wochen machen. Ich werde es auch dann wieder in 2 Wochen am 29.01. wieder in der Fußgängerzone machen, um 17 Uhr. Die genaue Stelle bekomme ich dann vom Ordnungsamt noch. Genau, also wir wollen das regelmäßig in der Fußgängerzone machen, um die Menschen aufmerksam zu machen. Also wir stehen da, wir sammeln Unterschriften, wir zeigen unsere Plakate, wir stellen Kerzen auf, wir verteilen Informationen, weil ich denke, dass viel zu wenige Menschen das überhaupt mitbekommen, weil ja die Mainstream-Medien da sich sehr bedeckt halten. Genau, das ist das, was wir dort machen. Also wir bedrängen natürlich keinen, aber wir freuen uns sehr, mit den Menschen zu reden, die da vorbeikommen und auch Interesse zeigen. Und wir wollen das so lange machen, bis im besten Fall Julian Assange freikommt.
Also gut, dass das mal gesagt worden ist. Jetzt machen wir mal ein bisschen Musik. Happy Town heißt die Band und Ballad of an Outlaw unser Titel. Also es geht ein Lied einfach darum, diesen Outlaw, diesen Julian Assange zu befreien. Free Julian Assange, unser Thema heute in der Plattform bei Radio Free FM. Before they called him an outlaw, they called him journalist. Jetzt ist es gegen das Gesetz, die Wahrheit zu sagen. Also ein Journalist, ein investigativer Journalist war Julian Assange. Was hat er denn jetzt genau alles ermöglicht, auf WikiLeaks zu veröffentlichen? Heike ist unser Studiogast und erzählt ein bisschen mehr über die Details um Julian Assange.
So, genau. Also, wie du sagst, auf WikiLeaks hat er vielen Leuten ermöglicht zu veröffentlichen. Das ging 2007 los, denke ich. Da war das erste große Thema, das an die Öffentlichkeit kam. Da haben Journalisten Menschen Enthüllungspapiere über die Korruption in Kenia der Präsidentenfamilie veröffentlicht in Milliardenhöhe. Da ging es auch um Hinrichtungen ohne Prozesse, da ging es ums Verschwinden von Menschen. Traurigerweise, also das war einer der großen Einstiege von Julian Assange, traurigerweise wurden 2 Freunde von ihm, die das dann in Kenia an der Uni veröffentlichen wollten oder weitergeben wollten, erschossen auf dem Weg dorthin. Das hat ihn wohl ziemlich mitgenommen. Weil die Medien nichts gebracht haben. Die nächste große Veröffentlichung, die kennt, glaube ich, jeder, da ging es um Guantanamo. Da wurde ja bekannt, dass unter fachkundiger ärztlicher Leitung Menschen misshandelt werden. Auch da waren 150 unschuldige Häftlinge gesessen, denen das angetan wurde. Dann kam über Scientology, wurden ganz viele Dokumente veröffentlicht, unter anderem ein unglaubliches Video oder eine Aufzeichnung von Ron Hubbard, bei dem er einen sogenannten Introspection Rundown gemacht hat, bei dem ein Scientology-Mitglied, die Lisa McPherson, 1995 gestorben ist. Also das ist ein gutes Beispiel, wie man WikiLeaks nutzen kann. Also es wurden daraufhin noch ganz, ganz, ganz viele andere Sachen publik, die eben natürlich die Scientologen selber sich nicht getraut haben zu veröffentlichen oder die dann eben möglicherweise verfolgt worden wären durch ihre Familien, natürlich auch in Kenia. Was auch sehr interessant ist, er hat Internetsparlisten verschiedener Länder veröffentlicht, unter anderem von China, wo man ja weiß, da ist das halbe Internet, da ist viel gesperrt, da weiß man es wie gesagt. Er hat es aber auch von Thailand, Dänemark, Finnland, Norwegen, Italien und Australien gemacht und interessanterweise haben sie da dann nochmal nachgeschaut und rausgefunden, dass in Australien 35% der gesperrten Seiten nur tatsächlich legal gesperrt waren. Und in Finnland tatsächlich nur 1%. Also da sieht man mal, wie auch im Internet schon bei uns willkürlich gesperrt wird für politische Meinung. In Australien haben sie zum Beispiel alle der Abtreibungsgegner die ganzen Seiten gesperrt, weil das die Regierung so nicht haben wollte. Also es gibt noch, wie gesagt, ganz, ganz viele Sachen. Es gibt den Minden-Report, da ging es um eine niederländische Firma, die haben ganz viel Rohstoff- und Energieabfälle entsorgt an der Elfenbeinküste. Also was heißt entsorgt? Die haben dafür noch Geld bekommen, die haben es verkauft. Das Ende vom Lied waren 17 Tote und 100.000 kranke Menschen. Er hat veröffentlicht auch viel über die deutsche Regierung, hat ihm natürlich auch nicht gepasst. Zum Beispiel, wie sie europäische Bankdaten an die USA weiterverkauft haben. Was vielleicht bei den deutschen Veröffentlichungen am bekanntesten ist, ist das mit den Kundusfeldjägern, als die Tanklaster bombardiert worden sind, bei denen viele Zivilisten ums Leben kamen, wo uns unser damaliger Verteidigungsminister, der zu Gutenberg, belogen hat und darauf ja fast seinen Rücktritt, darauf schon die ersten Rücktrittsforderungen kamen. Er musste ja dann letztendlich wegen was anderem zurücktreten. Was ich auch ganz interessant fand, was ich jetzt ablesen muss, weil ich es so unglaublich fand, es wurden PR-Strategien der US-Geheimdienste in Deutschland veröffentlicht. Die Unterstützung für die Afghanistan-Kämpfe und die Schwächung der Opposition schaffen soll. Hier wird betont, dass in der deutschen Bevölkerung eine Apathie zum Afghanistan-Einsatz herrsche und es somit möglich ist, den Wählerwillen zu ignorieren. In Deutschland soll die PR negative Konsequenzen einer Niederlage, also die es ja gar nicht gab, darstellen. Zum Beispiel Drogen, Terror, Flüchtlinge sowie die Beziehung zur NATO als Einsatzbegründung genutzt werden. Also wie wir beeinflusst werden sollen, um mit den USA in Krieg zu ziehen. Unfassbar. Also es gab da auch für Französische eine andere Anleitung, wie man es dort machen soll. Es gab dann die Embassy Cables. Das waren ganz viele Depeschen, die, also das waren Niederschriften von Botschaften in aller Welt, was die USA über die denken, wie sie mit denen weiter fortfahren wollen. Also was natürlich die anderen nicht hätten wissen sollen. Was natürlich niemandem geschadet hat in der Tat, außer dem Ansehen der USA. Aber das war jetzt nicht gefährlich oder irgendwas in der Richtung. Die wurden veröffentlicht, also diese ganzen Sachen wurden dann auch veröffentlicht von Spiegel, von New York Times, vom Guardian, von L'Espresso, ARD, Washington Post, also die haben da alle von profitiert, wie gesagt, also wie ich schon anfangs gesagt habe, er war ja, also meiner Meinung nach, so ziemlich der Einzige, der in den letzten Jahren noch spektakuläre Aufdeckungen überhaupt gebracht oder gemacht hat. Dann haben sie veröffentlicht diese TIP-Investment-Chapter, also diese Wirtschaftsvereinbarungen, die getroffen werden sollten zwischen Europa und den USA. Daraufhin wurde ja auch ganz viel Widerstand in der Bevölkerung breit. Protokolle des NSA-Untersuchungsausschusses wurden veröffentlicht. Die Hillary-E-Mails wurden letztlich veröffentlicht. Und ganz, oder das aktuellste große war dann 2017 Sicherheitsmängel bei Android, Windows oder Signal und WhatsApp oder auch beim Samsung-Fernseher, die wie Wanzen angezapft werden können. Also das alles, also noch viel mehr, das waren jetzt so Highlights aus der Liste, wurde von Julian Assange veröffentlicht. Man kann man sich natürlich vorstellen, er hat sich damit Feinde gemacht in der ganzen Welt. Die mächtigsten Regierungen, oder was heißt die mächtigsten Regierungen? Es muss natürlich jederzeit jede Regierung, die Dreck am Stecken hat, und ich vermute mal, das sind so ziemlich alle, muss natürlich Angst haben, dass er irgendwas aufdeckt dafür. Das hat er sich zum Lebensziel gesetzt. Wenn die Verbrechen begehen, wenn die uns anlügen, dann will er es uns mitteilen. Weil der Assange sagt, wenn die Lüge zum Krieg führt, dann führt uns die Wahrheit zum Frieden.
Er hat, so hast du gesagt, 2009, glaube ich, angefangen, WikiLeaks auf den Weg zu bringen. Oder 2009 war es, glaube ich, gell?
Nee, 2006 hat er angefangen, 2007 kamen die ersten großen
2007.
Entdeckungen,
also,
genau,
ja, also schon
Veröffentlichungen.
Einige Jahre zurück. Wie lange konnte er den unbehelligt veröffentlichen und wann kam der erste Sand ins Getriebe von außerhalb?
Also unbehelligt veröffentlicht, weiß ich nicht, ob er das so konnte. Ich denke, beobachtet wurde er immer, unter Druck gesetzt wurde er auch immer wieder. Er hat das ja auch, er hat auch immer geschaut, dass seine Server sicher sind, dass seine Server in der ganzen Welt verstreut sind. Die haben schon bei seiner zweiten Veröffentlichung, die ich jetzt gar nicht genannt habe, weil ich sie jetzt gar nicht unter den Highlights sehe, also da ging es um eine Schweizer Bank, die auf dem Caymans Steuerhinterziehungsgeschichten hatte. Da war schon ein großer Prozess, da wollten sie ihm in den USA den Prozess machen und wollten ihm seine Server runterfahren oder wie man, ja, also wollten eben, dass er nicht mehr arbeiten kann. Es gab aber dann auf der ganzen Welt so viele, die ihm das zur Verfügung gestellt haben. Oder er hatte ja selber in verschiedenen Ländern da schon dafür gesorgt, dass wenn man ihm einen abstellt, dass es nicht gleich sein Geschäft beendet. Und da kam dann auch ganz viel auf der Welt, dass der Zusammenhalt, also dass die gesagt haben, jeder hat ihm seinen Server angeboten, dass er es quasi über den machen kann. Deswegen konnten sie es damals nicht machen, als es dann gemerkt haben, über diesen Weg schaffen sie es nicht. War 2010, da war dann auch nochmal ein großer Knall. Also da hat er diese ganz, ganz bekannten Iraq War Diaries veröffentlicht, in dem dieses bekannte Video vom Collateral Murder zu sehen ist, in dem dieser Apache-Hubschrauber auf Zivilisten schießt. Da wurden, glaube ich, 10 Journalisten getötet. Dann wollte den ein Familienvater zu Hilfe eilen, der wurde vor seinen Schulkindern erschossen. Die Schulkinder hatten Glück, das Auto, in dem sie saßen, wurde auch abgeschossen, aber die haben schwer verletzt überlebt. Also Glück, ja, Glück ist da vielleicht das falsche Wort für. Was, ja, wie jeder weiß, nicht gerade Werbung für Krieg ist. Da hat dann tatsächlich eine Hexenjagd auf ihn angefangen, wage ich zu behaupten. Natürlich war ich nirgends dabei, aber angefangen hat es dann, als er in Schweden tatsächlich einen festen Standort haben wollte für sein WikiLeaks. Einen Tag, nachdem er das beantragt hat, oder in der gleichen Woche, ich weiß es nicht, den Tag, wurde er angezeigt wegen Vergewaltigung. Also das macht mich auch immer dann ganz traurig, weil viele Menschen tatsächlich nur das gehört haben über ihn. Dazu muss man wissen, Vergewaltigung ist in dem Fall, das würde bei uns gar nicht unter Vergewaltigung laufen, weil er nie, also es wurde ihm nie vorgeworfen, in irgendeiner Form eine Frau zum Geschlechtsverkehr gezwungen zu haben. Es ging eigentlich um ungeschützten Geschlechtsverkehr. Also er hätte das Kondom manipuliert und dann nicht gleich aufgehört, mit den Frauen zu schlafen. Es ging um 2 Frauen. Beide haben nie behauptet, dass er sie zum Sex gezwungen hätte. Bei beiden geht es um ungeschützten Geschlechtsverkehr. Wie gesagt, das wäre bei uns, ich weiß nicht mal, ob es überhaupt ein Delikt wäre, wahrscheinlich nicht. Daraus haben die dann tatsächlich eben, wie gesagt, eine Anzeige gemacht. Er durfte 3 Wochen später das Land verlassen. Die Staatsanwältin, Nie hieß die, hat ihm das offiziell erlaubt, hat gesagt, nein, es liegt keine Anklage mehr gegen oder keine Anzeige mehr gegen ihn vor. Ist dann nach England, dann ist wahrscheinlich irgendjemandem eingefallen, ach, ist eigentlich auch blöd, jetzt haben wir wieder so gar nichts gegen ihn in der Hand. Dann wurde die Anklage wieder aufgenommen. Er hat sich nie gedrückt, er ist dann zur englischen Polizei, hat sich gestellt, gesagt, ja, hier bin ich, was werft ihr mir vor? Hat eine Fußfessel bekommen und ist dann durch 3 Gerichtsverfahren gegangen deswegen. Hat immer gesagt, also während dieser Zeit der 3 Gerichtsverfahren ist es auch zwischendurch wieder fallen gelassen worden und wiedergekommen. Er hat immer gesagt, er geht nach Schweden, er stellt sich dem Prozess, aber nur wenn Schweden ihm garantiert, dass sie ihn nicht an die USA ausliefern. Also das hat ihm seine Anwältin so empfohlen, weil das vermutlich der Hintergrund war. Das hat Schweden ihm nicht garantiert. Als England ihn in dritter Instanz trotzdem nach Schweden abgeben wollte, kam es dann dazu, dass er in die ecuadorianische Botschaft geflohen ist, wo er Asyl bekommen hat vom ecuadorianischen Präsidenten.
Wie ging es dann mit WikiLeaks weiter? Wie ist da heute der Stand und wo ist Assange heute?
WikiLeaks läuft weiter. Also er hat, ich glaube auch, dass er das selbst dann noch von der Botschaft aus weiter mitgeleitet hat. Es gibt aber auch andere Leute, die das jetzt für ihn tatsächlich auch in, ich glaube, hauptsächlich in Island weiterführen. Und er war eben dann 7 Jahre in der Botschaft, konnte da noch arbeiten. In Ecuador hat 2018 die Regierung gewechselt. Er hatte inzwischen auch ecuadorianische Staatsbürgerschaft übrigens, nicht nur Asyl. Dann hat die Regierung gewechselt und der neue Präsident hat Julian Assange dann im Prinzip ausgeliefert. Also er hat ihm die Staatsbürgerschaft entzogen, was eigentlich überhaupt nicht geht. Also das hat null rechtliche Grundlage. Die Auslieferung hat keine Grundlage. Der Asylentzug hat keine Grundlage. Also das alles gegen internationales Recht, gegen ecuadorianisches Recht. Hat es mit allen möglichen unglaublichen Anschuldigungen begründet. Also er hätte Fäkalien an die Wand geschmiert. Also unglaublich. Und selbst wenn, also ich sag mal, es ist absolut unglaublich, es ist hanebüchen, aber selbst wenn es so wäre, wäre es kein Grund, jemanden auszuliefern. Der eigentliche Grund müsste aber sein, also er hat in der Woche 4,2 Milliarden Euro vom IWF überwiesen bekommen. Und Ecuador ist, wie man weiß, ein sehr armes Land. Seitdem, also er ist dann tatsächlich auch verhaftet worden von der englischen Polizei. In diesem Zuge haben sie ihm alles abgenommen, sein ganzes persönliches Hab und Gut. Alles, was er jetzt als Beweis nutzen könnte, hat er nicht in Händen, was auch rechtlich nicht geht. Er wurde ja auch die ganze Zeit abgehört in der ecuadorianischen Botschaft. Da läuft im Moment ein paralleler Prozess in Spanien. Da klagt er und seine Anwälte, da klagt unter anderem auch der NDR, weil natürlich auch alle, die ihn dort interviewt haben, abgehört wurden. Und jetzt wurde er von der Polizei ins Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh gebracht, weil er eben gegen Kautionsauflagen verstoßen hat. Sprich, er hat sich damals der Polizeigewalt entzogen, als er nicht nach Schweden ausgeliefert werden wollte. Hat die Strafe inzwischen abgesessen. Also man muss sich das mal vorstellen. Also er ist ein Mann, der nie ein Gewaltverbrechen im eigentlichen Sinne begangen hat. Nie. Also der immer nur die Welt verbessern wollte, kann man schon so sagen. Was man jetzt auch von ihm charakterlich halten mag oder nicht. Ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich weiß nicht, ob er nett oder arrogant ist. Ich weiß nicht. Aber er ist ein Idealist, er hat nie irgendjemandem was getan und sitzt dort im Hochsicherheitsgefängnis, 23 Stunden Isolationshaft am Tag, ohne Beschallung, ohne Tageslicht. Sein Vater sagt, er darf nicht mal einen Gottesdienst besuchen, was eigentlich jedem gewährt wird. Er hat keinen Zugang, also unzureichend Zugang zu seinen Anwälten. Er hat 4 Stunden Besuchsrecht im Monat, dazu zählen Anwälte auch. Ja, also man kann sich vorstellen, wie es ihm da drin geht. Es gibt auch, also daraufhin wurde ja wie gesagt auch, also diese Ärzte waren ja dann da von der UN, die dann gesagt haben, also ihm geht so schlecht, das ist alles definitiv Folter und sie wissen nicht, ob er das überlebt. Genau.
Wo ist dieses Gefängnis genau, das du gerade erwähnt hast, wo er jetzt aktuell ist?
Das ist in London.
Also in London, also mitten in, ja, noch in Europa.
Ja, also dann auch immer noch in Europa, nur nicht mehr in der EU, genau. Genau, also in einem demokratischen Land, von dem eigentlich mit die Demokratie geprägt wurde. Also unglaublich.
Wer hat denn ein Interesse eigentlich zunächst mal natürlich an der Verbreitung der Informationen, die er verbreitet hat, und wer hat eben kein Interesse daran und mithin möglicherweise eben ein Interesse, ihn zu verfolgen, ihm Schaden zuzufügen? Kann man das ein bisschen konkret benennen? Klar, wenn wir jetzt das gehört haben, was du gesagt hast, können Regierungen sein, aber vielleicht können wir es ja ein bisschen konkretisieren. Drop a few names, sozusagen.
Also es sind natürlich jetzt, wer will, dass er weiter veröffentlicht, sind natürlich wir. Also das liegt natürlich im Interesse aller Bürger und Bürgerinnen, die Wahrheit zu erfahren. Wir sind ja sowieso schon eins der wenigen, was heißt wenigen, aber es gibt ja schon, sowieso schon viel zu viele Länder, bei denen das nicht mehr Möglichkeit oder nicht möglich ist, seine Meinung zu sagen, die Pressefreiheit zu haben. Also da kann man ja sehr dankbar dafür sein. Und da müssen natürlich wir dafür kämpfen, dass wir das noch haben. Also, dass uns das jetzt genommen wird, das geht nicht. Also, solche Veröffentlichungen sind ganz, ganz wichtig. Das habe ich jetzt auch gestern bei der Mahnwache nochmal erfahren. Interessanterweise kommen da ganz viele Menschen auf mich zu. Flüchtlinge, ich hatte gestern 4 Frauen, also 3 unabhängig voneinander, die auf mich zugekommen sind aus dem Iran tatsächlich, die gesagt haben, das ist so wichtig, dass es so Menschen gibt, die die Wahrheit sagen. Sie sagen, in ihrem Land ist es schwierig, aber auch da gibt es solche Helden. Also die sprechen da alle von Helden. Und es ist auch so wichtig, dass wir das nach Europa transportieren, weil wenn sich hier keiner mehr für die Menschen in der Welt einsetzen kann, dann kann es nirgendwo mehr einer. Und das ist natürlich der springende Punkt. Es kam auch ein Mensch aus, also ein Mann, der sich hier in Ulm für die Amnesty International engagiert. Der kommt ursprünglich aus Belgisch-Kongo. Der hat genau dasselbe gesagt. Also wenn es solche Menschen nicht gäbe, wir wüssten gar nicht, was China, Ruanda alle machen in seinem Land, im Belgisch-Kongo, wo die Menschen in den Minen sterben. Also das ist extrem wichtig für uns. Es ist auf der anderen Seite natürlich extrem wichtig für die Leute, die sich unbedingt an der Macht halten wollen und ihre ganzen Lügen denken müssen, dass er wegkommt. Natürlich, also ich wage zu behaupten, dass ein Assange für unsere westlichen Regierungen oder für alle Regierungen gefährlicher ist natürlich als ein Bin Laden oder als ein
Bin Laden.
Ja, der Bin Laden sowieso und dieser iranische General.
Ah ja, okay.
Also ich glaube, dass sie vor ihm deutlich mehr Angst haben und auch deutlich mehr Angst haben müssen. Also das zeigt ja auch diese Brutalität, mit der sie hier vorgehen. Und umso wichtiger ist es für uns, also wenn wir wissen, die haben noch so viele Leichen im Keller, zu wissen, warum. Das sind unsere Regierungen, die wir gewählt haben.
Du hast Trump erwähnt. Was kann man da konkret sagen? Was würde Trump tun, wenn man ihn ausliefern würde, Assange nach Amerika?
Trump ist mit seinem America First natürlich gnadenlos, also im wahrsten Sinne des Wortes, sieht man daran. Obama hat Chelsea Manning, die ein Whistleblower war für Julian Assange, damals in Haft genommen. Dummerweise, also das ist bei ihr anders rausgekommen, das kam nicht über WikiLeaks raus, dass sie die Daten weitergegeben hat. Die saß im Gefängnis unter ganz schlimmen Bedingungen, ist dann begnadigt worden nach 7 Jahren und sitzt jetzt aber wieder in Beugehaft. Die wollte sich schon mehrfach das Leben nehmen. Steht aber dazu, also sie müsste gegen Assange aussagen, macht das nicht. Also das ist immer wie gnadenlos, das System ist wirklich gnadenlos. Die wurde begnadigt und jetzt wieder eingesperrt, ist eigentlich wirklich irre traurig. Und Julian Assange selbst, es fordern ganz, ganz viele Menschen in den USA, und da geht es nicht nur um Trump, aber natürlich hauptsächlich um Trump, den Tod eines Julian Assange. Also da geht es um, also der hat ja durch diese Kriegs, wir wissen ja, die sind patriotisch und die sind ja irre mit ihrem Militär und die stehen da ja, oder viele Amerikaner stehen da ja voll dahinter. Viele Amerikaner sind natürlich auch Friedensfreunde, aber da gibt es ganz viele auch Private, die einfach sehen, oh, der hat das veröffentlicht, der hat die Lügen unseres Militärs veröffentlicht. Bei denen ist er nicht sonderlich beliebt. Also selbst ein Fox-Reporter hat seinen Tod gefordert, mehrere Politiker haben seinen Tod gefordert. Das ging auch tatsächlich bis 2010, bis es um die Auslieferung durch eventuell Schweden ging. Aber da ja Europa an kein Land, das die Tod ausliefern darf, bei dem den Menschen die Todesstrafe droht, haben sie es tatsächlich umgewandelt. Erst hieß es nein, dem drohen nur ein paar Jahre Gefängnis. Inzwischen wird er nach dem Spionagegesetz beurteilt. Da drohen ihm 175 Jahre Gefängnis. Wenn er drüben ist und das kein Grund mehr ist, ihn nicht auszuliefern, weiß ich nicht, ob nicht auch die Todesstrafe wieder ins Gespräch kommt.
Wie ist die Haltung der Bundesregierung? Was passiert oder wie wird es in Deutschland gehandhabt?
Also wie schon gesagt, von der Regierung selbst kommt gar nichts. Also der einzige Kommentar ist, das ist eine rechtliche Angelegenheit Englands, das geht uns nichts an. Also nach unserer Geschichte würde ich sagen, das geht uns sehr wohl was an. Finde ich unglaublich, dass eine deutsche Regierung sich das erlauben kann, nach dem, was wir... Also ich wurde so erzogen, ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, hatte in Deutschland Geschichtsunterricht, war in deutschen KZs, immer mit der Message, lasst sowas nie mehr passieren. Und ja, ich denke, dass das auch eine deutsche Regierung unbedingt in der Pflicht ist, da nicht wegzusehen, dass sowas nicht mehr passiert in Europa. Aber sie weigern sich, da in irgendeiner Form einzugreifen. Und das ist auch ein wichtiger Grund, ein sehr, sehr wichtiger Grund, dass die Leute mit auf Mahnwachen gehen, dass die Leute bei Change.org vielleicht unterschreiben, dass die Leute sich einsetzen, weil sonst wird da von der Regierung wahrscheinlich nicht viel kommen. Also ich hoffe schon, ich hoffe, dass das alles nach hinten losgeht, muss ich sagen. Ich hoffe, dass sie ihn zu einem Heiligen machen und zu einem Märtyrer, zu einer Galionsfigur für die zukünftigen Generationen. So einen Che Guevara ohne Blut an Händen. Aber ja, das ist eine sehr große Hoffnung, die leider noch sich natürlich noch nicht bewahrheitet hat. Ich wünsche mir erstmal, dass sich die Menschen bewegen und der Bundesregierung schreiben, die auffordern, sich dazu nochmal zu äußern, sie auffordern, da einzugreifen. Das wäre natürlich großartig. Bis jetzt kommt da nichts.
Free Julian Assange ist unser Thema in der Plattform heute bei Radio Free FM. Und jetzt brauchen wir eine kleine Verschnaufpause und wir gehen wieder zurück in sein Heimatland Australien mit den Seekers und dem Morning Town Ride. Train Whistleblowing hieß es am Anfang von Morning Town Ride bei den Seekers aus der Heimat von Julian Assange, Australien. Heike Sieke ist unser Gast in der Plattform bei Radio Free FM und es geht um Julian Assange. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, du hast ja auch gesagt in deiner Ankündigung zu der Sendung, er ist aktuell jeglicher Menschenrechte beraubt und du hast schon gesagt, er hat gerade mal 4 Stunden Besuchsrecht im Monat und da ist schon das Anwaltsgespräch mit drin. Was kann man denn jemandem denn noch nehmen? Das ist ja krass, wenn man das ein Anwalt kann ja innerhalb so kurzer Zeit mit ihm eigentlich gar nicht alles durchsprechen.
Ja, in der Tat, man kann ihm nichts mehr nehmen. Man hat ihn im Prinzip jeglicher Menschenwürde beraubt, durch diese schamhaften Unterstellungen. Man hat ihm die Freiheit genommen, ganz klar, hat man ihn beraubt. Es gab auch da von der UN noch eine andere. Es gibt nicht nur den UN-Sonderbeauftragten für Folter, es gibt auch eine UN-Gruppe, die schon seit 2016 behauptet, also selbst in der ecuadorianischen Botschaft gesagt hat, er ist zu Unrecht dort ja mehr oder weniger eingesperrt. Also man beraubt ihn seiner Freiheit. Also die UN setzt sich da schon seit 2016 und jetzt nochmal massiv dafür ein, weil es wirklich ganz schlimm ist. Man kann ihm eigentlich tatsächlich nicht mehr nehmen. Man hat ihm seine Möglichkeit genommen, durch das, dass man seine Unterlagen genommen hat, sich zu verteidigen, sich selbst. Die Anwälte, wie gesagt, lässt man nicht zu ihm. Und dieser Prozess, der jetzt läuft in Spanien, der vielleicht noch ganz viele wichtige Hinweise liefern würde für den Prozess, den wartet die aktuelle Richterin Vanessa Baraitster nicht ab. Also das wurde von den Anwälten beantragt. Sie haben gesagt, da kommen ganz viele wichtige Beweise, aber das wurde zurückgewiesen. Also ihm kann man in der Tat im Moment nicht mehr nehmen und deswegen müssen wir außerhalb des Gefängnisses im Prinzip die Stimme von Assange sein, um seine und unsere Menschenrechte und Menschenwürde, also man kann den Menschen wirklich nicht mehr nehmen, um dafür zu kämpfen, weil wenn uns das mal passiert, ich meine, da geht natürlich, uns kennt ja nicht mal jemand.
Ja, wie geht's denn jetzt weiter in England in diesem aktuellen Verfahren? Was droht ihm oder was hat er für Chancen, für Hoffnungen?
Also es ist so, dass, wie gesagt, bisher war der Verlauf vom Prozess ganz furchtbar. Das waren bisher aber auch immer nur Anhörungen, immer nur tatsächlich Sachen, bei denen dann die Anwälte sowas fordern konnten oder sich vorbereiten konnten. Es geht jetzt am 24. Februar geht's los mit dem tatsächlichen Auslieferungsverfahren, auf das sich die USA und England seit 10 Jahren vorbereiten, auf das sich, wie gesagt, Assange mit vielleicht 2 Stunden im Monat vorbereiten kann, unter üblen Bedingungen. Es ist kein fairer Prozess zu erwarten. Die Richter, die ihm bereitgestellt worden sind, also die erste Richterin, die Vanessa Baraitster, musste bereits ausgetauscht werden, weil ihr Mann sowie ihr Sohn Beziehungen zur CIA haben, was natürlich vorher bestimmt keiner wusste, ganz klar. Und die wurde schon ausgetauscht gegen die Richterin, die jetzt an dem Fall dran ist, die Vanessa Baraitster. Die hat bei der erwähnten Anhörung im Oktober, als er wirklich nicht mal seinen Namen sagen konnte, zu ihm gesagt, wenn er dem Verfahren nicht folgen kann, dann müssen ihm das eben im Nachhinein seine Anwälte mitteilen. Also da sieht man, die ist auch knallhart und ich möchte sagen, man sieht, auf welcher Seite sie steht. Ich glaube, er hat nicht, also rein rechtlich gesehen, ich glaube nicht, das ist ein rein politischer Schauprozess. Und ich denke, dass die so unter Druck sind von der Politik, dass von rechtlicher Seite glaube ich nicht, dass er eine Chance hat. Also ich glaube wirklich, das muss von uns kommen. Also ich glaube, das ist wirklich nur wenn wir uns für ihn einsetzen, möglich, überhaupt irgendwas zu tun. Also meine Hoffnung ist nicht mal sonderlich groß, weil er ja. Also es müssten viele sein, denke ich. Ich glaube, es müssten Millionen sein, die sich da einsetzen. Und ich hoffe, dass es tatsächlich irgendwann mal so weit kommt, dass die Leute, die bei einem Fighting the World von Manowar so einen Kampfgeist zeigen, auch mal auf die Straßen gehen, wenn es wirklich wichtig wird, wenn es wirklich brennt. Weil sonst wird er tatsächlich ausgeliefert. Also bis Mitte März geht der Prozess und dann wird es eng. Und man sieht auch wirklich die Sachen mit der Folter in seiner Inhaftierung, die muss man wirklich ernst nehmen. Das sieht man nicht nur daran, dass man ihn einmal an dem Prozess gesehen hat oder dass ihn einmal diese Ärzte gesehen haben. Er sah zwar beim letzten Gerichtsprozess etwas besser aus, also der hat so in der Gegend rumgegrinst, ich weiß nicht, mit was sie ihn aufgeputscht haben, aber in dem Gefängnis, in dem er jetzt ist, in diesem Belmarsh, da ist der Gefängnisdirektor, der Rob Davis. Rob Davis war davor im Gefängnis in Essex, hat es da auf 5 Tote im Jahr gebracht, 5 Selbstmorde. Als man eine Untersuchung haben wollte, ist er weiterversetzt worden in das Gefängnis nach Woodhill, da hat er es auf 9 Tote im Jahr gebracht, 17 Selbstmorde. Als da auch wieder eine Untersuchung gefordert wurde, weil das natürlich sehr, sehr, eine sehr hohe Rate ist für ein Gefängnis, ist er weitergekommen nach Belmarsh. Da ist zuletzt am 9. Januar ein behinderter Inhaftierter tot in seiner Zelle aufgefunden worden, was nur der dritte in einem Jahr ist, was aber auch schon wirklich viel ist für so ein Gefängnis, tatsächlich.
Und wohin würde er jetzt ausgeliefert werden, wenn dieses Verfahren entsprechend enden würde? In welches Land? Schweden oder USA?
Nein, in die USA.
In die USA.
Da geht es jetzt um den Antrag der USA, der Antrag ist rechtmäßig, die Auslieferung ist unrechtmäßig, weil wir in Deutschland definitiv ein Recht auf Asyl haben, einem politischen Gefangenen. Das müsste eigentlich von vornherein abgelehnt werden, wurde aber bereits, also von der Regierung Englands wurde es bereits unterzeichnet. Also es geht jetzt wirklich nur noch um diesen Schauprozess.
Das, was Julian Assange passiert, hast du ja auch als Wiederholung der Geschichte von Hans und Sophie Scholl bezeichnet. Wie kann man diese Parallele denn ein bisschen begründen oder darstellen?
Also es war ja damals bei Hans und Sophie Scholl so, das waren ja auch Idealisten, die ganze Familie war ja unglaublich idealistisch, die waren sehr gläubig. Und Hans und Sophie Scholl haben ja damals diese Nachrichten mitbekommen, auch von ihren Brüdern an der Front, dass der Krieg im Prinzip verloren ist, also dass dieser Zwei-Fronten-Krieg ja gar keinen Sinn mehr macht. Und haben versucht, also sie haben ja noch nicht mal, es ging ja noch nicht mal nur um die menschlichen Verbrechen, sie haben damals ja versucht, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass da wirklich nur noch Kanonenfutter an den Grenzen ist. Also dass sie ihre Söhne zu Kanonenfutter machen, wenn sie nicht aufbegehren gegen diesen sinnlosen Krieg. Und haben ja Flyer verteilt oder Flugzettel damals in der Uni und wurden erwischt. Wurden ja dann innerhalb von einer Woche auch hingerichtet. Und für mich ist es von der Sache her einfach überhaupt nichts anderes. Er hat genau das Gleiche gemacht, Julian Assange. Julian Assange will die Menschen darauf aufmerksam machen, will auf Verbrechen, auf Unrecht, auf Dinge aufmerksam machen, die nicht sein dürfen. Ganz einfach. Dass die aufhören, der will, dass sie aufhören mit Lügen, er will, dass sie aufhören mit ihren Verbrechen und wird dafür selber zum Verbrechen gemacht und wenn es dumm läuft, hingerichtet wie Hans und Sophie Scholl.
Wahnsinn. Was kann man denn tun, um Julian Assange zu unterstützen? Ganz konkret jetzt in Ulm und Umgebung. Wo kann man sich im Internet oder in der Literatur informieren?
In Ulm und Umgebung. Wie gesagt, wir machen unsere Mahnwachen regelmäßig. Die nächste, wie schon erwähnt, am 29.01. um 17 Uhr. Gerne Kerzen und Plakate mitbringen. Wir freuen uns über jeden, der kommt. In der Fußgängerzone. Man kann im Internet, also auf Facebook, gibt es zum Beispiel die Seite Free Assange Germany Committee. Also wenn man Free Assange eingibt, kommt auch das Free Assange die internationale Seite. Da auf jeden Fall sich informieren, da kommen auch viele Mahnwachen, da kommt immer aktuell, wen man anschreiben kann, welche Politiker man anschreiben kann, per Post, per E-Mail, mit E-Mail-Adressen. Also das ist ganz wichtig, denke ich, zumindest die Politiker darauf aufmachen. Also dass die Politiker wissen, wir schauen zu und es sind viele, die zuschauen und es sind viele, die das nicht wollen und damit die Politiker wirklich Druck bekommen. Also die brauchen Druck, das ist das, was wir für Assange tun können.
Welche Politiker haben ihn bisher unterstützt? Ich meine, er hat ja auch viele Preise und Auszeichnungen bekommen. Da kannst du vielleicht noch ein paar Worte sagen dazu.
In der Tat, er hat unglaublich viele Preise bekommen, Journalistenpreise. Also das, ich habe jetzt nur mal einen kleinen Auszug, also die Walkley Award von Most Outstanding Contribution to Journalism von 2011. Er hat den Martha Gellhorn-Preis für Journalismus bekommen, den Yoko Ono Lennon Courage Award, den Economist New Media Award, er hat von Amnesty International den New Media Award bekommen. Viele, viele mehr, wie gesagt, den letzten jetzt erst aktuell dieses Jahr in Spanien. Und ihn hat sogar die Friedensnobelpreisträgerin May Reed Carrigan, die hat ihn vorgeschlagen für den Friedensnobelpreis 2019. Und WikiLeaks war sogar 7-mal für den Friedensnobelpreis nominiert. Also da sieht man mal, was der Mann falsch gemacht hat. Nämlich gar nichts.
Gibt es denn berühmte Politiker, die ihn unterstützen, die ihn versuchen, da rauszuholen, rauszuhauen?
Also wie gesagt, ich weiß von dem mexikanischen Präsidenten, ich weiß bei uns, die Linken, dass die sich dafür einsetzen und vom ehemaligen brasilianischen Präsidenten. Ansonsten ist es leider wirklich, also habe ich, es gibt noch ehemalige, also es gibt auch den ehemaligen britischen, jetzt müsste ich lügen, Arbeitsminister, also ein Minister, der sich ein bisschen für ihn einsetzt, oder der sich für ihn einsetzt, der tatsächlich sein Freund ist. Und einen ehemaligen englischen Botschafter, der Murray, der auch tatsächlich der Gerichtsbeobachter war am besagten Tag. Aber sonst ist es sehr, sehr mau. Also wie gesagt, die Politik ist ganz offensichtlich nicht interessiert daran, dass da irgendwas aufgedeckt wird, was sie so tun.
Ja, ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, liebe Heike, an dich. Heike Seke zu Gast bei Radio Free FM in der Plattform Free Julian Assange.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Darf ich an der Stelle noch mit einem Zitat von Julian Assange enden? Also das war vorher ein bisschen rausgerissen, das Zitat, das ich hatte. Das ging eigentlich insgesamt so. Julian Assange sagt, ein Volk hat kein Interesse an Krieg. Ein Volk muss in den Krieg gelogen werden. Und wenn Krieg mit Lüge beginnt, dann kann der Frieden mit Wahrheit beginnen. Das ist eine ganz große Hoffnung für die Menschheit.
Herzlichen Dank an dich, liebe Heike Seke. Und das war's in der Plattform. Redaktion, Musik, Zusammenstellung und ein Mikrofon in der vergangenen Stunde. Friedrich Hoog, danke fürs Zuhören.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.